Eine gelbe Deckenlampe leuchtet in einem kargen, versifften Raum auf eine Bahre hinab. Darauf liegt etwas. Eine Leiche, abgedeckt mit einem Tuch. Langsam setzt sich der Leichnam auf, das graue Gesicht starrt in die Kamera. Finstere Klänge dröhnen. Dann hallt ein Schuss wieder. Direkt in den Schädel getroffen, sackt der Tote wieder auf die Bahre zurück. Doch ist er wirklich tot? Mit diesen ikonischen 30 Sekunden beginnt der Vorspann vom ersten Resident Evil Spiel, das 1996 erscheint. Doch der Vorspann endet hier noch nicht. Wir erfahren, dass im Jahre 1998 in den Wäldern von Raccoon City der Hubschrauber des Alpha-Teams der Spezialeinheit STARS abstürzte. Das Bravo-Team begibt sich auf die Suche nach ihnen und wird schon bald von monströsen Hunden in die verlassene, aber edle Spencer-Villa getrieben. Dort warten noch viel schlimmere Gestalten und Geheimnisse auf sie. Wenn sie denn die zahlreichen Rätsel und Geheimtüren der Villa überwinden können. Lebende Tote, nebelverhangene Wälder, Herrenhäuser, die doch nicht so verlassen sind, wie es zunächst scheint. Ab der ersten Minute zieht Resident Evil so ziemlich jedes Register des Horrors. Und das äußerst erfolgreich. Denn heute gehört Resident Evil zu den prägendsten Spielreihen des Horrorgenres. Die Reihe ist bekannt dafür, sich immer wieder neu zu erfinden und dabei jedes Mal das Genre mitzuprägen. So ist im Laufe der Zeit und im Rahmen zahlreicher Haupt- und Nebenspiele eine umfangreiche Welt entstanden, die ich gerne tiefergehend erkunden möchte. Mit Sebastian, auch bekannt als Landsquid Bird Rider, habe ich mir einen Experten rangeholt, den ihr, liebe Stay Forever Hörerinnen und Hörer, bereits aus der Lore-Folge Die Welt von Fallout kennt. Durch und durch Lore-Hunter betreibt er seit mehreren Jahren den YouTube-Kanal Landsquid Bird Rider und erkundet dort die Details und Verflechtungen von Welten wie Dark Souls, Fallout oder eben auch Resident Evil. Hallo Sebastian!
Ja, hi, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Freut mich sehr.
Schön, dich wieder begrüßen zu dürfen hier. Und das auch noch für eine meiner liebsten Spielereien.
Oh, sehr cool. Ja, logischerweise ist natürlich Resident Evil bei mir auch sehr hoch in der Lieblingsspielereienliste.
Das habe ich mir jetzt schon gedacht, wenn man sich mal anschaut, wie viel Content du zu Resident Evil produzierst.
Ja.
Ich würde mal sagen, wir nutzen das doch, um direkt mal vorab die Fronten zu klären. Was ist denn dein Lieblingsteil?
Oh, das ist immer eine schwierige Frage. So aus nostalgischer Kindheitssicht ist es das Original Resident Evil 2. Aber aus einer Erwachsenensicht, irgendwie aus einer neutralen Sicht, ist es, glaube ich, Resident Evil 4, also das Original. Das ist tatsächlich auch das Spiel, das ich heute noch immer wieder am liebsten auspacke und spiele. Das macht mir vom Gameplay her, vom Spiel an sich her einfach am meisten Spaß. Aber der zweite wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben.
Mir geht's da ganz ähnlich wie dir. Ich habe auch Schwierigkeiten, mich festzulegen. Das ist immer so ein bisschen tagesformabhängig. Ich tendiere aber eigentlich immer, sagen wir mal, zumindest zur ersten Trilogie, also Teil 1 bis 3, weil ich das Rätsellastige daran mag. Kann aber auch wertschätzen, was dann insbesondere der vierte Teil eben, der dann ja ein bisschen actionlastiger wird, gemacht hat, um Resident Evil neu zu erfinden und trotzdem irgendwie den Ursprüngen treu zu bleiben. Ich denke mal, genau darauf werden wir gleich auch noch mehr zu sprechen kommen. Aber bevor wir jetzt so richtig in die Tiefe einsteigen, worum geht es eigentlich? Was ist in deinen Worten zusammengefasst denn die grundlegende bzw. übergreifende Story von Resident Evil?
Also grundsätzlich spielt Resident Evil in einer Welt, die sehr ähnlich zu unseren ist. Nur, dass es in dem Resident Evil-Universum sehr viele verschiedene, sehr starke Mutagene gibt, die ursprünglich alle erstmal natürlich vorkommen eigentlich und schon seit am Beginn der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich in irgendeiner Form mit der Menschheit in Wechselwirkung stehen. Und die haben großen Einfluss natürlich auf die Geschichte der Resident Evil Welt und vor allem auch auf die Moderne, denn jetzt fangen eben Fraktionen, jetzt fangen Firmen an, allen voran natürlich Umbrella, die kennt man wahrscheinlich vom Namen her zumindest, mit diesen Mutagenen zu forschen, Experimente damit zu machen und Kreaturen zu erschaffen und natürlich versehentlich Katastrophen auszulösen, die dann wieder irgendwie in den Griff bekommen werden müssen. Und es bilden sich ganze Schwarzmärkte, die nur mit Biowaffen handeln. Resident Evil handelt eigentlich meistens von Einzelpersonen, die irgendwie in diese Katastrophen hineingeraten, die irgendwie in diese monströsen oder monstergefüllten Gegenden landen und dort überleben müssen.
Das ist also ganz streng genommen Science Fiction. Du hast ja schon gesagt, die Welt ist realitätsnah. Es tut so, als wäre es unsere Welt. Und Wissenschaftler tun Dinge, forschen, erschaffen diese Biowaffen. Nur eben, dass die Regeln der Wissenschaft gebogen werden, sagen wir mal.
Genau, das kann man so sagen. Das kommt immer sehr stark auf den Resident Evil Teil an. Manche sind tatsächlich etwas näher an einer möglichen Realität, aber natürlich immer im Science-Fiction-Bereich. Und manche gehen schon fast so ein bisschen in Richtung Fantasy, kann man sagen.
Würdest du sagen, dass die Spiele eine zusammenhängende Story erzählen oder sollten sie eigentlich eher alle für sich stehend betrachtet werden? Also wer ja Resident Evil nicht kennt und nur Ausschnitte aus dem ersten, dem vierten und sagen wir mal dem siebten oder achten Teil gezeigt bekommt, wird vermuten, dass die Spiele ungefähr so zusammenpassen, wie es die einzelnen Final Fantasy Spiele tun.
Also es spielen alle Teile in der gleichen Welt, die sind alle Teil des gleichen Kanons. Aber man kann schon ganz klare Schnitte sehen in der Reihe, auch was die Story und so weiter angeht. Es gibt so die Originaltrilogie, die so ein bisschen durch Code Veronica und Resident Evil Zero erweitert wird, also auch offizielle Hauptteile. Die spielen so ein bisschen in ihrer eigenen Tasche, in dieser Umbrella-Story. Und der vierte Teil eröffnet dann aber einen ganz neuen Strang, der im Grunde nicht mehr wirklich was mit den vorherigen Teilen zu tun hat, wo ganz leichte Bezüge noch hergestellt werden. Der fünfte Teil hat dann wieder versucht, Bezüge herzustellen, rückwirkend, was ihm teilweise auch ganz okay gelungen ist. Und den nächsten großen Cut gibt es dann nach dem siebten Teil wieder, der wieder eine komplett neue Erzählung aufmacht, die wirklich so gut wie gar nichts mehr mit der vorherigen Erzählung zu tun hat. Und jetzt durch die Remakes, die aktuell ja erscheinen und so weiter, hat man das Gefühl versucht, Capcom so ein bisschen hier mehr Verbindungen herzustellen, als ursprünglich da waren. Aber ja, man kann schon sagen, dass es mindestens drei große Kapitel gibt in der Resident Evil-Reihe, die schon stark voneinander getrennt sind. Und da sind die Spin-offs nicht mitgerechnet, die teilweise noch mal ganz was anderes sind.
Naja, ich würde sagen, da es hier jetzt ja schon so um Infektionen, Epidemien und Pandemien geht, lass uns doch einmal den genauen Krankheitsverlauf nachvollziehen. Die Timeline der Story von den lokalen Anfängen, die dann immer größere Kreise ziehen.
Also bei der Timeline habe ich mir wirklich viel Gedanken gemacht, wo man da am besten anfängt.
Du hast eben schon gesagt, bei den Ursprüngen der Menschheit.
Genau. Im Endeffekt muss man zumindest in die Steinzeit zurückgehen. Ich versuche das nicht zu komplex zu machen, weil das wird manchmal ein bisschen sehr detailliert hier. Aber im Endeffekt geht es wirklich in der Steinzeit los, weil dort entdeckt quasi auf dem westafrikanischen Kontinent oder in Westafrika ein Stamm namens Indipaya, eine Blume, die später Stairway to the Sun heißen wird, also Sonnentreppe im Deutschen, glaube ich. Und in dieser Blume finden sie, also das wissen sie damals natürlich noch nicht, aber in dieser Blume befindet sich der sogenannte Progenitor-Virus. Ein Virus, der eben starke mutagene Kräfte hat und eine starke Auswirkung auf alle möglichen organischen Wesen, die damit in Kontakt kommen. Und während die meisten, die mit diesem Virus in Kontakt kommen, einfach sterben, entwickeln manche übernatürliche Kräfte oder zumindest übermenschliche Kräfte. Durch diese Entwicklung bildet sich aus diesem Stamm ein antikes Großreich. Man weiß nicht genau, ob nur eine einzige Person, der Anführer dieses Großreichs, infiziert war oder mutiert war oder ob es mehrere gab. Aber auf jeden Fall hat sich hier eine unterirdische Riesenzivilisation gebildet auf Basis dieses Virus, die dann allerdings aus unbekannten Gründen untergegangen ist. Wandmalereien, die man in Resident Evil 5 sehen kann, deuten darauf hin, dass die tatsächlich damals schon eine antike Zombie-Apokalypse hatten oder irgendwelche anderen Monster, gegen die sie kämpfen mussten. Also auf jeden Fall gab es da schon sehr viel Mutationen. Von da aus kann man dann einen großen Sprung machen ins 16. Jahrhundert. Da wird so ein bisschen jetzt der nächste Strang der Resident Evil Story aufgemacht. Denn da ist gerade ein junger Mann namens Adam Sadler in Spanien auf Handelsreisen und entdeckt da eher zufällig irgendwelche antiken, uralten Wesen, unterirdischen Höhlen, die im Bernstein gehüllt sind, und erhält die für religiöse Artefakte und fängt an, die zu verehren und schreibt Texte darüber, dass das die göttlichen Körper sind, die bewahrt und verehrt werden müssen. Und der gründet dann eben 1554 die Los Illuminados, eine christliche Sekte, die für ihre seltsamen und grausamen Rituale bekannt ist und die dann 1741 von der örtlichen Adelsfamilie, den Salazars, verbannt wird und der Zugang zu der Höhle mit den heiligen Körpern der Los Illuminados wird versiegelt. Später erfahren wir dann eben, dass es sich bei diesen heiligen Körpern um parasitäre Insekten handelt, die menschliche Körper befallen, Teile des Gehirns übernehmen und den Wirten großes Glücksgefühl geben und ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, aber den gleichzeitig halt großteils kontrollieren und ihm jede Persönlichkeit nehmen und alle Menschen in so einer Art telepathisches Hive-Mind verbinden. Im Grunde werden so humanoide Ameisenkolonien dann aus den Infizierten. Und das war eben diese Sekte, die dann verbannt wurde.
Und das ist der Grund, warum die Anfangssequenz von Resident Evil so verdammt bockschwer ist.
Genau. 1919 wird dann das dritte Fass aufgemacht. Da geht's dann in ein osteuropäisches Bergdorf, wo eine Frau namens Miranda ihre Tochter Eva an die spanische Grippe verliert. Und die geht dann auch wieder in einer Höhle. Es sind irgendwie immer die Höhlen, weil sie sich ursprünglich das Leben nehmen will. Und da entdeckt sie dann aber den sogenannten Megamyceten, ein gigantisches Pilznetzwerk, das wer weiß, wie lange schon unter diesem Dorf existiert. Und als sie das berührt, wird sie mit den Erinnerungen von Tausenden von verstorbenen Menschen überflutet. Und sie merkt, dass auch ihre Tochter in diesem Pilz ist. Und es wird klar, dass dieses Pilzgeflecht die Toten aus ihren Gräbern im Grunde schon über Jahrtausende hinweg absorbiert und in sich aufnimmt und wieder so eine Art Hive-Mind im Grunde erschafft. Und dann beschließt sie eben, den Pilz zu erkunden, um ihre Tochter wieder zu erwecken irgendwie. Das sind die drei Startpunkte, kann man sagen, für die drei großen Mutagene in der Resident Evil-Reihe. Damit geht's erstmal los.
Also wir haben einen Pilz, einen Parasiten und ein Virus.
Genau, also da ist schon recht viel abgedeckt. Sehr viel mehr Spielraum ist da eigentlich nicht mehr für eine neue Idee.
Ja, auf die genauen Mutagene kommen wir später noch zu sprechen.
Ja, genau.
Und interessanterweise, nichts von dem, was du gerade erzählt hast, ist Teil der ersten Trilogie.
Nee, überhaupt nicht. Das ist ganz lustig, weil all das, was ich jetzt erzählt habe, wird im Grunde erst ab dem fünften Teil rückwirkend dazu geschrieben. Wir haben dann auch noch zum Beispiel im achten Teil die Verbindung, dass Oswell E. Spencer, eine wichtige Figur aus dem ersten Teil, schon Kontakt zu dieser Miranda aus dem Dorf hatte und dass ihre Pilzforschung erst seine Inspiration war für die spätere Virusforschung. Und 10 Jahre später macht dieser Spencer dann zufällig auch eine Expedition nach Afrika, wo er zufällig eben auch den Progenitor-Virus findet, was dann eben die Grundlage für seine Virusforschung wird. Und viele kennen wahrscheinlich den T-Virus, so als das große Mutagen in der Resident Evil-Welt. Und der basiert im Grunde auf dem Progenitor-Virus, der in den 60er Jahren eben von diesem Oswell E. Spencer in Afrika wiederentdeckt wird. Und im Grunde wird dann eben nach dieser Entdeckung Umbrella gegründet in den 60er Jahren als mehr oder weniger Scheinfirma, ein pharmazeutisches Unternehmen, das offiziell Medikamente herstellt und Körperpflegeartikel und sowas, insgeheim aber eben mit diesem Progenitor-Virus forscht, weil dieser Spencer eben davon besessen ist, die Menschen auf die nächsten Evolutionsstufe zu bringen. Und da die Finanzierung dieses Projekts schwierig ist, weil die Forschung stockt, es geht langsam voran, beschließt dann Umbrella insgeheim eben Biowaffen mit diesem Virus herzustellen, da sie das Potenzial in dem erkennen. Und so geht's eben los, dass dann schon insgeheim erste Monster produziert werden. Also die Zombies, die man kennt, auch die sogenannten Hunter, also so Mensch-Reptilien-Hybriden und so weiter. Das sind alles Kreaturen, die schon sehr früh in der Resident Evil-Geschichte in den 60er Jahren zum ersten Mal erscheinen. Aber tatsächlich geht's dann eben erst 1998 mit dem ersten Teil los. Denn dort, wie du schon am Anfang gesagt hast, untersucht eben eine Abteilung von der Raccoon City Polizei, das STARS-Team, das Elite-Team, mysteriöse Mordfälle in den Arklay Mountains. Und eher zufällig ziehen sie sich dann eben nach den Angriffen durch die infizierten Monsterhunde in die Villa zurück, in genau der eben diese ersten Experimente mit dem T-Virus gemacht wurden. Und da beginnt dann eigentlich erst die Spielreihe, der erste Teil.
Dann sehen wir ja in den zwei Teilen, die daraufhin noch folgen, wie zumindest Raccoon City auch eigentlich den Bach runtergeht aufgrund dieser ersten Experimente, richtig?
Genau. Also der Zusammenhang zwischen dem ersten und dem zweiten Teil ist da tatsächlich ein bisschen lose, weil der Ausbruch in dem Labor unter der Villa, der wird tatsächlich im ersten Teil eingedämmt. Und das ist dann erstmal ein abgeschlossenes Kapitel. Aber natürlich hat Umbrella auch direkt unter Raccoon City, der großen Stadt neben den Arklay Mountains, ein geheimes Labor, und da kommt es dann versehentlich zu einer Verseuchung des Grundwassers. Und so kommt wenige Monate später zum zweiten großen Ausbruch. Und da in Raccoon City, im infizierten Raccoon City, da spielen dann eben Teil 2, 3 und einige Spin-offs auch der Resident Evil-Reihe, alle zur gleichen Zeit im September 98. Und da merkt man, finde ich, schon ein bisschen, dass die Resident Evil-Reihe ein bisschen mehr in Richtung Action tendiert. Schon ab dem zweiten Teil im Vergleich zum ersten. Aber es ist natürlich alles noch hier sehr klassischer Survival-Horror.
Man könnte also sagen, wenn ich dich richtig verstehe, dass aus einer Höhle unter Raccoon City ein neues Virus ausbricht, ja?
Im Endeffekt kann man das so sagen, genau.
Ich merke, hier liegt doch so ein wiederkehrendes Thema vor.
Anscheinend. Ist mir noch nie so bewusst gewesen, aber tatsächlich, ja genau. Es ist immer diese unterirdische Bedrohung, die plötzlich irgendwie hervorkommt.
Doch, mir ist das mal aufgefallen, dass eigentlich, wenn man es spielt, jeder Resident Evil Teil, zumindest von denen, die ich gespielt habe, und ich muss gestehen, gerade bei den Nebentiteln hört es bei mir dann auf, da bin ich einfach noch nicht zugekommen. Irgendwann geht die Reise immer unterirdisch.
Das stimmt. Dieses Untergrundlabor am Ende, das darf tatsächlich nicht fehlen. Genauso wie ein Selbstzerstörungsalarm dann am Schluss noch.
Ja, stimmt. Es ist ja jetzt so, das hast du auch schon deutlich gemacht, die Timeline, also der Zeitstrahl, wie immer wieder neue Infektionen entdeckt und entweder eingedämmt oder auch nicht werden, die passt nicht zu der Reihenfolge, in der die Spiele veröffentlicht wurden, weil es gibt ja durchaus Zeitsprünge, Prequels und ähnliches. Also du hast eben gesagt, eigentlich den ältesten Teil von so einem Mutagen oder die Informationen, die am weitesten zurückreichen, die erhält man erst im fünften Teil. Mhm. Lass uns doch vielleicht gerade mal den Schnelldurchlauf durch die Haupt- und Nebentitel machen und mal grob zuordnen, welches Spiel gehört zu welchem Baustein im Zeitstrahl.
Also grundsätzlich kann man sagen, wie schon gesagt, dass es eben so diese drei Kapitel gibt in der Resident Evil-Reihe. Zum ersten Kapitel, das ist eben die Geschichte von Umbrella, dem bösen Konzern. Das ist die Geschichte vom T-Virus und den ganzen Abwandlungen vom T-Virus. Die wird in Resident Evil 1, 2, 3, über die haben wir gerade schon geredet, erzählt. Dann gibt's noch Code Veronica, das spielt dann einige Monate nochmal später. Die weibliche Hauptfigur aus dem zweiten Teil untersucht dann auf eigene Faust Umbrella-Aktivitäten und wird gefangen genommen. Und auf Umbrellas privater Gefängnisinsel kommt es dann natürlich auch zu einem Ausbruch. Gemeinsam mit dem Remake von Resident Evil 1 ist dann auch ein GameCube-zeitexklusiver Titel Resident Evil Zero erschienen, der so ein bisschen nochmal die Vorgeschichte von Resident Evil 1 ausleuchtet. Also die Geschichte des ersten Teams, das quasi von Stars schon losgeschickt wurde. Und dann gibt's noch ein paar Spin-offs, wie die Outbreak-Reihe, die einfach so ein paar Zivilisten und Zivilistinnen beleuchtet, wie die so überlebt haben oder eben auch nicht in Raccoon City bei dem Ausbruch. Und die Teile sind quasi so die Geschichte, vor allem eben des Raccoon City-Ausbruchs, der auch in der Resident Evil-Welt ein ganz wichtiges Ereignis war, weil hier wurde eben zum ersten Mal für die ganze Welt öffentlich, dass es so etwas wie Biowaffen gibt und dass dann eben auch im Ende des Spiels oder der Spiele eine ganze Stadt dem Erdboden gleichgemacht wurde, um die Ausbreitung dieser Erreger und dieser Biowaffen zu verhindern.
Ich habe mal gerade eine Randfrage, die ist jetzt ein bisschen off-topic, aber weil du eben schon Resident Evil Zero erwähnt hast, weißt du zufälligerweise, ob das Spiel ursprünglich mal als Koop-Titel gedacht war?
Also es gab schon früh Konzepte für Koop-Spiele. Schon das allererste Resident Evil war mal mit einem Koop-Modus geplant, was dann aus technischen Gründen nicht umsetzbar war. Ich weiß es jetzt nicht, ob ähnliche Pläne auch für Zero existierten. Es fühlt sich ein bisschen so an, ne? Weil da spielst du wahrscheinlich drauf an, weil das der erste Teil ist, in dem wir nicht eine Figur steuern, sondern zwei, die wir durchwechseln können. Es gibt auch eine KI, dass die andere Figur mit einem mitläuft und ein bisschen schießt, eine sehr rudimentäre. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, als hätte da mal ein Koop-Modus sein sollen. Ich weiß es jetzt von Zero nicht, aber so Pläne gab es auf jeden Fall in der Resident Evil-Reihe öfter. Also würde mich nicht wundern.
Okay. Ja, mir fiel das nur gerade auf, weil genau diese Steuerung der zwei Charaktere hatte mir beim Spielen nicht wirklich einen Mehrwert gegeben. und es wirkte eher so, als ob da eigentlich mal was anderes mit geplant gewesen wäre. Aber okay.
Ja, Zero ist eh ein sehr umstrittener Teil. Ich würde auch sagen, von den klassischen Survival-Horror-Teilen ist der leider so ein bisschen der schlechteste. Auch wenn es immer noch ein gutes, würde ich sagen, Survival-Horror-Spiel ist. Aber mit den anderen kann es eher nicht mithalten, aus vielen Gründen. Und eben diese zwei Figuren sind eher hinderlich, eher nervig. Sie haben diese berühmten Resident Evil-Kisten abgeschafft, wo man sein Inventar speichern kann und so weiter. Waren viele Entscheidungen, die das einfach nicht so gut gemacht haben. Aber ja, okay.
Genau, zurück zu unserer Ordnung, die wir in die Spieltitel bringen wollen.
Genau, also alle Teile, die so erschienen sind, spielen auch immer relativ nah am Release-Jahr. Da wird manchmal vielleicht ein Jahr in die Vergangenheit gegangen. Die Remakes jetzt mal ausgenommen, logischerweise natürlich, die spielen in ihrem Originalzeitalter. Aber es ist eigentlich wirklich immer so, dass chronologisch die Spiele auch aufeinander aufbauen mit wenigen Ausnahmen und immer relativ nah am Release-Jahr auch spielen. Mit Resident Evil 4 beginnt dann ein neues Kapitel in der Resident Evil-Reihe. Hier wird jetzt die Geschichte von Umbrella im Grunde zurückgelassen. Umbrella gibt's im Grunde nicht mehr in dieser Welt. Das hat sich alles erledigt. Nach den Raccoon City-Vorfällen hat einige Jahre gedauert. Aber dann wurde die Firma vor Gericht auch für schuldig erklärt, dafür verantwortlich zu sein und zersprengt, aufgelöst. Aber die Biowaffen sind jetzt da draußen in der Welt. Das Geheimnis über den T-Virus, das ist gelüftet. Viele andere Firmen haben jetzt quasi die Kontrolle darüber. Aber es gibt eben auch unabhängig von diesem Virus nochmal ganz andere Quellen. Und hier geht's jetzt eben los mit den Parasiten in Spanien, mit dieser Sekte. Denn die Sekte, die damals im 18. Jahrhundert verbannt wurde, die ist jetzt zurückgekommen in den späten 90ern und möchte jetzt die Welt erobern und die ganze Menschheit in ihr Hive-Mind vereinen. Und um das zu erreichen, haben sie die Tochter des US-Präsidenten entführt, um Lösegeld zu fordern, damit sie ihr privates Militär ausbauen können. Aber eigentlich vor allem, um sie mit einem Plagger zu infizieren, damit die dann quasi im Weißen Haus ihre Ausbreitung starten können und so nach und nach dann die Welt erobern können. Und dann wird Leon S. Kennedy losgeschickt, die Hauptfigur schon aus dem zweiten Teil, damals noch ein Polizist an seinem ersten Arbeitstag, jetzt natürlich Super-Elite-Einheit, rechte Hand des Präsidenten so ungefähr, um im Alleingang die Präsidententochter zu retten. Und hier ändert sich eben nicht nur die Geschichte von Resident Evil, sondern wie wir schon gesagt haben, auch das Gameplay sehr stark. Denn die vorherigen Spiele waren ja alle sehr klassischer Survival-Horror mit feststehender Kamera, mit Panzersteuerung, mit ganz viel Rätseln. Und hier haben wir zum ersten Mal eine Schulterperspektive und direktes Zielen und das Gameplay sehr viel mehr auf Action gelegt. Die mit Plagger infizierten Zombies unter Anführungsstrichen sind sehr viel schneller, sehr viel aggressiver. Sie können Waffen benutzen, sie organisieren sich so ein bisschen. Also das ist schon ein sehr anderes Spiel, sowohl auch im Gameplay als auch in der Story. Dann kommt eben der fünfte Teil, auch wieder ein Third-Person-Spiel. Wir spielen Chris Redfield wieder, den Hauptcharakter aus dem ersten Teil, der jetzt quasi für eine weltweit agierende Anti-Biowaffen-Organisation arbeitet, der jetzt nach Westafrika geschickt wird, um dort die Handlungen einer neuen Firma zu untersuchen, die Umbrellas Erbe so ein bisschen aufgegriffen hat und die vor allem auch mit seinem persönlichen Erzfeind Albert Wesker zusammenarbeitet. Aber zu den Figuren kommen wir noch, glaube ich. Und dort erfahren wir eben sehr viel über die Ursprünge des T-Virus und so weiter. Und diese neue Firma Tricell arbeitet mit den Forschungsdaten von Umbrella. Die arbeitet aber auch mit den Plagger aus dem vierten Teil. Da wird alles so ein bisschen vermischt. Wir treffen sogar einige sehr beliebte Monster aus den vorherigen Teilen. Und hier wird ein neuer Antagonist aufgebaut und auch gleich wieder vernichtet im Grunde. Also das ist eine sehr abgeschlossene Geschichte. Und dann kommt ein sehr kritischer Teil für die Resident Evil-Historie, nämlich der sechste Teil. Die Story von dem sechsten Teil ist wirklich so ein bisschen all over the place. Da geht es um internationalen Terrorismus mit eben so Biowaffen. Da geht es um Verräter im Weißen Haus, die das alles geplant haben und so weiter und so fort. Sämtliche Charaktere der Resident Evil-Reihe werden hier wieder aufgegriffen und ganz neue Mutagene werden eingesetzt, die wilde Mutationen auslösen. Alles so basierend auf dem, was man aus der Resident Evil-Welt kennt, aber weiterentwickelt. Der Teil ist in der Fangemeinde sehr schlecht aufgenommen worden, weil hier der Action-Regler auf 11 gedreht wurde. Also man hat sich so scherzhaft drüber lustig gemacht, dass Resident Evil jetzt vom Horror zum Call of Duty-Klon geworden ist. Und es war leider nicht mal ein guter Shooter. Also es war wirklich einfach ein sehr episch inszeniertes Actionfeuerwerk, das nicht nur nichts mit Resident Evil zu tun hatte, sondern auch einfach kein sehr gutes Spiel geworden ist. Und das hat die Resident Evil-Reihe erstmal kurzzeitig abgetötet. Bisher war es eigentlich so, seit 98 ist jedes Jahr 1 bis 2 Resident Evil-Spiele erschienen. Und nach dem 6. Teil war erstmal für 2 Jahre Sendepause. Und das hat die Reihe schon erstmal schwer getroffen. Und da war auch gar nicht sicher, ob die sich überhaupt wieder erholen wird so richtig.
Hat sie aber.
Genau.
Dann danach müssten, wenn ich mich jetzt nicht irre, die beiden Revelations-Teile kommen, richtig?
Genau, die Revelations-Teile, die kamen dann noch. Das waren so Spin-Offs, das waren eigentlich ganz nette Spiele, aber halt keine Teile der Hauptreihe. Und die wurden auch, glaube ich, eher so als Beiwerk wahrgenommen. Das waren so für sich nochmal geschlossene Geschichten, in denen Figuren, die man schon kennt, und in denen auch so Erreger, die man schon kennt, nochmal aufgegriffen oder weitererzählt wurden. Beim ersten bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber zumindest der zweite Teil wurde auch so episodisch dann veröffentlicht. Das war diese Telltale-inspirierte Ära. Das waren dann noch so die Spin-Offs, die da noch rausgekommen sind. Bis dann mit dem 7. Teil die Resident Evil-Reihe ein zweites Mal soft rebootet wurde. Wir sind immer noch in der gleichen Welt, in der gleichen Storyline, aber wir sind jetzt plötzlich in einer sehr kleinen Tasche dieser Welt. Wir sind nämlich irgendwo in den USA, in den Sümpfen, auf einer kleinen Farm, wo unsere Hauptfigur nach seiner verschwundenen Frau sucht. Und wir erfahren dann sehr schnell, dass hier wieder ein ganz neuer Erreger ausgebrochen ist, der Mold, der eben wieder auf dem Megamyceten basiert, über den ich ja am Anfang schon geredet habe, der aber erst im 8. Teil dann wirklich eingeführt wird. Und hier geht's einfach nur um so eine Familie, die im Grunde infiziert ist und zu so sehr klischeehaften Hillbilly-Mördern geworden ist. Und unsere Hauptfigur, eine ganz normale Person diesmal, muss irgendwie um sein Überleben kämpfen, um da rauszukommen aus der ganzen Geschichte. Das ist eigentlich alles. Also da ist man komplett weg von diesem internationalen, politischen und so weiter, sondern wieder ganz stark ins Kleine zurück, wie eben eigentlich schon der erste Teil war. Der 7. Teil fühlt sich auch in vielen Bereichen fast so ein bisschen an wie zumindest stark inspiriert vom 1. Teil.
Das heißt jetzt aber mal im Hinblick aufs Worldbuilding gibt der 7. Teil, zumindest bisher, man weiß ja nicht, ob spätere Teile da jetzt nicht irgendwas mal wieder dran bauen werden, gibt der 7. Teil nicht wirklich viel Neues, richtig?
Genau, das kann man schon so sagen. Der 8. Teil erzählt ja dann die Geschichte vom 7. so ein bisschen weiter. Einerseits also die Geschichte unserer Hauptfigur und gibt diesem Mold, diesem Erreger aus dem 7. eine Hintergrundgeschichte. Aber so wie es aussieht, war das jetzt auch schon mit 7 und 8 wieder ein relativ abgeschlossenes Kapitel. Da ist fraglich, ob davon nochmal irgendwas wieder aufgegriffen wird in Zukunft.
Du bist jetzt in diesem Schnelldurchlauf auch immer wieder darauf eingegangen, wo immer jeweils die Spiele spielen. Man merkt ja schon ganz eindeutig, es gibt bestimmte Handlungsorte, die sind wichtig, die kommen immer wieder vor. Wie eben beispielsweise Raccoon City, Afrika. Was würdest du denn sagen, sind die wichtigsten Handlungsorte, die man kennen muss? Was sind so die Hotspots von der Infektion?
Also der wichtigste Ort ist definitiv Raccoon City, über das wir ja schon oft geredet haben. Denn hier spielen zum einen eben sehr viel Resident Evil Teile, sodass das für viele Resident Evil Fans schon fast sowas wie eine düstere zweite Heimat geworden ist.
Ich zähle mich dazu.
Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, so im Fandom so der zentralste und wichtigste Ort.
Definitiv der ikonischste, würde ich sagen.
Genau. Und ansonsten ist natürlich die Spencer Villa aus dem 1. Teil ein sehr wichtiger Ort, auch einfach wegen der historischen Bedeutung für die Reihe. Ich würde behaupten, dass eigentlich die meisten anderen Orte relativ vernachlässigbar sind oder austauschbar. Es gibt halt das spanische Dorf, es gibt das osteuropäische Dorf, ne, die verlassene Insel. Das sind alles Schauplätze, die werden nur einmal benutzt für ein geschlossenes Setting. Die sind auch cool und stimmungsvoll und ich mag die auch, aber die haben nicht so diesen Mehrwert. Ich würde schon sagen, die Schauplätze aus den 1. Teilen sind schon die wichtigsten.
Ja, also korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das liegt auch zum großen Teil, warum ausgerechnet Raccoon City so ikonisch ist, liegt daran, dass man sich da wirklich Mühe gegeben hat, diesen Handlungsort ein authentisches Feeling zu geben. Ne? Okay, wir wissen, es gibt die Stadt Raccoon City, die liegt irgendwo in der Nähe der fiktiven Arklay Mountains. Ich meine, es wird auch explizit erwähnt, dass das im Mittleren Westen ist. Es wird so eine nachvollziehbare Geografie erfunden, die man zwar auf einer echten Karte nicht findet, man kann sich aber ungefähr vorstellen, wo das ist und wie es da ist. Und das fehlt mir bei den anderen Handlungsorten sehr stark. Es ist, wie du schon gesagt hast, ein spanisches Dorf, eine verlassene Insel. Das könnte aber genauso gut auch überall woanders sein.
Genau, das sehe ich auch so. Es ist auch so, dass wir über Raccoon City in den klassischen Teilen tatsächlich relativ viel Kleinigkeiten erfahren. Dass das ursprünglich mal eine relativ unbedeutende Kleinstadt war, aber erst als dann Umbrella eben reingekommen ist und sehr viel Projekte finanziert hat, ist die Stadt dann gewachsen. Und wir erfahren eben, wie wichtig Umbrella für das wirtschaftliche Wachstum der Stadt war. Und wir besuchen so viele Läden einfach, wo Sachen verkauft werden. Wir können so ein bisschen das Leben in dieser Stadt so nachvollziehen. Zum Beispiel das Resident Evil 4 Remake, das versucht ja auch das Dorf und das Schloss, das daneben steht, nochmal mit Story zu unterfüttern und macht das auch ganz gut. Aber ja, es bleibt halt trotzdem dieses eine spanische Dorf irgendwo, das genauso jedes andere sein könnte.
Du hast jetzt mit Umbrella eben schon ein super gutes Stichwort gegeben, denn lass uns das doch mal als Sprungbrett nehmen, um über die Organisationen und Gruppierungen zu sprechen, die es in Resident Evil gibt. Also so die typischen Namen, die einem immer wieder begegnen, wie eben Umbrella. Was hat es denn mit denen auf sich? Wer ist das?
Also Umbrella ist eben die große böse Firma aus dem Resident Evil Universum, der zentrale Antagonist für eine lange Zeit, kennt man natürlich wahrscheinlich auch mit dem sehr ikonischen rot-weißen dreieckigen Regenschirmsymbol, also ein Sechseck, das aus Dreiecken besteht, besser gesagt. Und die wurden eben von vier großen Geschäftsmännern gegründet, Abenteurern, Wissenschaftlern, mit sehr unterschiedlichen Zielen teilweise. Spencer wollte eben die Evolution des Menschen vorantreiben und eine bessere Menschheit erschaffen, während die anderen sehr stark eher auf ihre Forschung einfach fokussiert waren und vielleicht gar nicht so die großen Ziele hatten. Und während so jeder an seinen eigenen Projekten und seinen eigenen T-Virus-Varianten rumgetüftelt hat, kam es dann intern zu sehr viel Konflikten. Oswald E. Spencer ist ziemlich paranoid geworden. Der ist so ziemlich die zentralste Figur in dieser Organisation. Und hat dann auch nach und nach seine Mitgründer umbringen lassen, ermorden lassen, damit er so die alleinige Herrschaft über diese Firma hatte. Letztendlich ist dann aber, wie wir wissen, alles eskaliert und diese Firma spielt dann auch später nicht mehr aktiv eine Rolle, zumindest in der Resident Evil Welt, aber sie hat ihre Spuren hinterlassen und es gibt immer wieder Rückbezüge auf Umbrella, weil die eben so in die moderne Resident Evil Welt die Biowaffen zurückgebracht haben.
Okay, die Eliteeinheit STARS. Du hattest eben gesagt, die gehört zum Raccoon City Police Department.
Aha, genau.
Ich hatte mal im Kopf, dass die aber auch irgendwie mit Umbrella verbändelt sind.
Also es ist tatsächlich so, dass auch das STARS-Team von Umbrella finanziert wurde, paradoxerweise. Denn die Verbrechensrate war anscheinend in Raccoon City extrem hoch und Umbrella wollte da was dagegen tun, weil die Angst hatten, dass vielleicht auch durch Polizeiuntersuchungen ihre Geheimaktivitäten auffliegen könnten, eher zufällig, oder dass durch Vandalismus irgendwas von dem beschädigt wird, was wichtig ist. Deswegen haben die eben auch die Polizei stark finanziert. Auch der Polizeichef Irons war ja auf der Gehaltsliste von Umbrella. Und auch der Bürgermeister war tief verbandelt mit der Firma. Also die hat schon so die Kontrolle über die Stadt gehabt und eben auch über diese STARS-Teams. Und selbst der Anführer des STARS-Teams, Albert Wesker, war ja ein Umbrella-Agent, der im Grunde bei der Polizei eingeschleust wurde. Wie wir dann später erfahren, war der da auch schon ein Doppelagent, der in Wirklichkeit für eine nicht weiter ausgeführte Konkurrenzfirma von Umbrella spioniert hat. Also der war quasi ein Triple-Agent oder so. Aber genau, also Umbrella hat da eben sehr stark die Hand drüber gehabt und tatsächlich hat es auch sehr lange gedauert, bis das STARS-Team in den Arklay Mountains diese Mordfälle untersuchen durfte. Der Polizeichef hat versucht, das so lang wie möglich hinauszuzögern und zu verhindern, bis es aufgrund von dem öffentlichen Druck nicht mehr ging. Und dann hat Umbrella gesagt, okay gut, dann machen wir es so, dann schickt das STARS-Team dahin. Dann können wir so ein bisschen Kampfdaten von unseren Biowaffen sammeln, die da versehentlich rumlaufen und gucken mal, wie die im Ernstfall gegen so ein Elite-Team sind. Und unser Agent Albert Wesker sammelt dann gleich noch ein paar wichtige Forschungsdaten raus. Eine Win-Win-Situation, also für Umbrella zumindest.
Du hast jetzt eben schon die nicht näher benannte Schattenorganisation erwähnt, die noch viel schattenorganisatorischer ist als Umbrella selbst. Dadurch, dass das irgendein Unternehmen ist, dem noch nicht mal einen Namen gegeben wird. Was wissen wir denn über diese Organisation?
Über die wissen wir so gut wie nichts. Also wir wissen nur, dass Umbrella während der Ereignisse von Resident Evil 1 bis 3 und darüber hinaus für eben diese Firma gearbeitet hat, auch wenn er offiziell bei Umbrella angestellt war und dass er Forschungsdaten von Umbrella an diese Konkurrenzfirma abgeleitet hat. In Code Veronica, dem Teil, wo eben die Hauptfigur aus dem zweiten Teil, Claire Redfield, von Umbrella gefangen genommen wird, kommt es dann auch zum Ausbruch des T-Virus, weil diese unbekannte Firma diese Umbrella-Forschungseinrichtung angreift. Und da sehen wir eben auch Biowaffen im Einsatz von dieser unbekannten Firma, die sehr stark an Umbrella-Biowaffen erinnern, nur so ein bisschen modernisiert sind, verbessert sind. Also diese Hunter, so Reptilien-Menschen-Hybriden, haben dann irgendwie so technische Implantate im Hirn und in Augen und sind so verknüpft mit so Überwachungskameras, die sie dann im Notfall rufen können und so weiter. Also die hat anscheinend auf der Forschung von Umbrella aufgebaut. Im siebten Teil gibt es dann noch die Organization, also auch wieder eine kriminelle Organisation, die eben auch mit Biowaffen handelt. Und es gibt da so Theorien, dass es vielleicht Bezüge zwischen der Organisation und der unbekannten Konkurrenzfirma geben könnte. Aber das wird zumindest nie offiziell in irgendeiner Form bestätigt. Das sind halt beides sehr ominöse Firmen im Hintergrund, über die man nichts weiß. Das ist so der einzige Bezug, den die haben.
Ja, schau mal einer an. Ich habe die beiden schon direkt in einen Topf geworfen. In meinem Kopf war es das Gleiche.
Ja, aber ich glaube, offiziell gibt es da tatsächlich keine Bezüge. Das ist eine Fantheorie, wenn mich nicht alles täuscht.
Jetzt, wo du sagst, wüsste ich auch nicht, wie ich auf den Gedanken gekommen bin. Ich habe nur einfach, schon wieder sowas nicht näher benanntes, ist bestimmt das Gleiche.
Würde auch nahe liegen, ja.
Was gibt es denn noch für Gruppierungen, die man kennen sollte? Insbesondere dann, wenn eben Umbrella nicht mehr relevant ist. Irgendwer wird ja wahrscheinlich in den Spielen den Platz immer wieder füllen, weil meinem Eindruck nach ist schon so, die Schattenorganisationen und auch Regionen, das ist ja schon ein wiederkehrendes Thema.
Ja, das stimmt. Also nach Umbrellas Fall hat eben zum Beispiel Tricell, ist jetzt eine Firma, die wir kennen, so ein bisschen das Erbe von Umbrella übernommen, was Biowaffenproduktion angeht. Es gibt aber auch sehr viele kleinere Fraktionen, terroristische Organisationen, aber auch Länder, die einfach Biowaffen kaufen oder auch selber produzieren, um die eben für sich in den Kampf zu schicken. Und dagegen hat sich dann eine Anti-Biowaffen-Organisation gegründet, die eben auch von Hauptfiguren aus der Resident Evil-Reihe ins Leben gerufen wurde, die BSAA, die Bioterrorism Security Assessment Alliance. Und die hat sich eben dem Kampf der Biowaffen verschworen. Die ist auch international finanziert und agiert auf der ganzen Welt. Und die geht eben gegen all diese Firmen und all diese Gruppierungen vor. Und das ist auch eine Organisation, die zieht sich vom 5., wo sie zum ersten Mal erwähnt wird, wenn mich nicht alles täuscht, bis zum 8. Teil durch und taucht da immer wieder auf. Es gibt dann auch mehrere kleine Fraktionen, die immer wieder mal aufploppen, wie Neo Umbrella und Blue Umbrella. Das sind halt Abzweigungen quasi von dieser ursprünglichen Firma. Aber die sind meistens immer nur für einen Film oder ein Spiel kurz relevant und dann eigentlich nicht mehr.
Da du jetzt schon gerade die Filme erwähnt hast, da werde ich später auch mal drauf zu sprechen kommen, weil wir konzentrieren uns natürlich gerade sehr stark auf die Spiele. Das heißt, später werde ich von dir noch wissen wollen, wie denn die ganzen anderen Medien in diesen Kanon reinpassen.
Okay, gut.
Aber lass uns vorher vielleicht mal auf Schlüsselfiguren eingehen, also wirklich die Personalia, weil du hast jetzt schon einige Namen genannt, ne? Albert Wesker, Spencer oder auch Leute wie Leon S. Kennedy. Das heißt, was sind denn so die Namen, die man kennen muss, um Resident Evil zu verstehen? Vielleicht fangen wir mal ausnahmsweise bei den Guten an.
Okay, können wir gerne machen. Es ist eigentlich ganz witzig, weil in der Resident Evil-Reihe werden eigentlich die wichtigsten Figuren schon in den ersten beiden Teilen etabliert. Und die kommen dann auch immer wieder vor. Wir haben da eben die Überlebenden des STARS-Teams aus Resident Evil 1. Das sind Chris Redfield, so ein ehemaliger Soldat, der eben als Scharfschütze mehr oder weniger im STARS-Team war. Wir haben Jill Valentine, die The Master of Unlocking ist, die auf Schlösser knacken und sowas spezialisiert war. Wir haben Barry Burton, der so ein Waffenspezialist war. Und wir haben Rebecca Chambers, die damals Sanitäterin im Stars-Team war. Und die vier haben eben die Ereignisse aus Resident Evil 1 überlebt. Und das sind tatsächlich Figuren, die immer wieder auftauchen. Also Chris Redfield und Jill Valentine haben zum Beispiel auch unter anderem die BSAA gegründet, also diese Anti-Biowaffen-Organisation, die eine große Rolle noch spielt. Barry Burton hat zwar tatsächlich als spielbare Figur nur sehr wenige Auftritte, abgesehen von irgendwelchen Spin-Offs, also so Multiplayer-Spin-Offs, ist ja nur in Revelations 2 eine spielbare Hauptfigur, ist aber eine sehr beliebte Figur, die auch immer wieder Auftritte hat. Und Rebecca Chambers, die Sanitäterin, die ist interessanterweise vor allem in den offiziellen Kanon-Filmen sehr oft eine wichtige Figur. Die hat aber eher eine akademische Laufbahn angetreten und hat weniger mit so Biowaffenbekämpfung zu tun im Direkten. Im zweiten Teil werden dann eben als Hauptfiguren noch Leon S. Kennedy und Claire Redfield eingeführt. Leon S. Kennedy ist eben so ein Polizist, der seinen ersten Tag in Raccoon City antreten sollte und dann stolpert er mitten in diese Zombie-Apokalypse. Und Claire Redfield ist die kleine Schwester des Protagonisten aus dem ersten Teil, Chris Redfield, die eben nach Raccoon City kommt, um nach ihrem Bruder zu suchen, der verschwunden ist, weil der eben nach den Ereignissen des ersten Teils auf eigene Faust gegen Umbrella ermittelt, weil natürlich der gekaufte Polizeichef Irons will nicht, dass die Ermittlungen gegen Umbrella aufgenommen werden, weil das Stars-Team hat keine Beweise, die haben nur alles gesehen und erlebt, aber davon will der nichts wissen. Und das sind so immer wiederkehrende Figuren, die sich dann durch die ganze Reihe ziehen. Also Chris Redfield ist zum Beispiel auch in Resident Evil 5 wieder die Hauptfigur, in Resident Evil 6, in Revelations 1. Er hat auch eine kurze spielbare Passage in Village, also im achten Teil, und kommt auch im siebten und achten Teil als wichtiger Story-Charakter vor. Jill Valentine ist auch im dritten und im sechsten und in Revelations eine Hauptfigur. Leon kriegt eben den vierten Teil als seinen Hauptteil und so weiter. Die sind immer wieder da, die sind immer wieder mit Anti-Biowaffen-Organisationen verbandelt und immer wieder im Kampf gegen diese Biowaffen und gegen diese Organisation zu finden. Und die kriegen dann im Verlauf der Reihe immer wieder andere Sidekicks zur Seite gestellt, die aber meistens nur für einen Teil mal kurz so mitspielen dürfen und dann nie wieder erwähnt werden.
Ja, es wirkt schon so ein bisschen so, als ob in Resident Evil das Schicksal der Menschheit auf einem halben Dutzend Schultern lastet.
Ja, genau. Die sind so die Skywalkers aus dem Star Wars-Universum. Das sind die Redfields.
Ja. Ja, genau. Der siebte und der achte Teil haben aber auch denselben Protagonisten, richtig?
Genau, stimmt. Die haben Ethan Winters als Protagonist. Das ist nochmal ganz interessant, weil da hat Capcom irgendwie so einen ganz anderen Ansatz gewählt, weil hier wollten sie wirklich so einen stummen Protagonisten im Grunde fast nehmen. Er ist nicht wirklich stumm, aber sie haben ihn gesichtslos gemacht und er redet auch wirklich sehr wenig und er sollte, glaube ich, wirklich so eine Projektionsfläche einfach nur sein. Hat aber scheinbar nicht so gut funktioniert. Der wird jetzt eher selten, glaube ich, so zu den großen Resident Evil Charakteren gezählt. Aber ja, ist die Hauptfigur in zwei Hauptteilen, ja.
Wie sieht es denn bei den Schlüsselfiguren der Bösen aus?
Also hier haben wir, über den habe ich ja schon viel geredet, Oswald E. Spencer, der eben Umbrella gegründet hat, gemeinsam mit James Marcus und Edward Ashford. Das war so die erste Generation der Forschenden an diesen Viren, an diesen neuen Erregern, die dann allerdings eben sehr schnell abgelöst wurden durch Albert Wesker, William Birkin und Alexia Ashford. Das kann man im Grunde sagen, das ist so die zweite Generation, die Umbrella hervorgebracht hat. Und die haben auch genauso wie ihre Vorgänger so alle an ihren eigenen Projekten gearbeitet. Albert Wesker war ja selber ein Experiment, also Oswald E. Spencer hat ja das Wesker-Projekt ins Leben gerufen und da wurden mehreren Kindern der Progenitor-Virus eingepflanzt und die wenigen Überlebenden dieses Experiments wurden dann auch ihr Leben lang begleitet, observiert und es wurde alles so hingebogen, dass die auch wieder bei Umbrella landen. Tatsächlich haben es aber nur zwei überlebt, Albert Wesker und seine Schwester Alex Wesker, die in Revelations 2 in einem Spin-off dann einen Auftritt hat. Und der ist eben so als genialer Wissenschaftler bekannt, als totales Genie. Genauso aber wie William Birkin, ein normaler Mensch, an dem, so viel wir wissen, erstmal nicht rumexperimentiert wurde. Der hat vom T-Virus den G-Virus abgeleitet. Eine Variation des T-Virus, die super krasse Mutationen verursacht. so dieses ganz typische Design, das man aus Resident Evil kennt, mit diesen Augen, die überall auf dem Rücken und am Körper wachsen. Das ist so dieses typische G-Virus-Design. Und William Birkin ist eine der ganz wenigen Figuren in der Resident Evil-Reihe. Tatsächlich, wenn man die CGI-Filme mitrechnet, gibt es nur zwei, die wirklich direkt mit dem G-Virus infiziert waren, der eben zu einem G-Virus-Mutanten wurde und zum großen Antagonisten oder einem auch aus Resident Evil 2, eben auch ein Kollege von Albert Wesker und geniales Wunderkind. Und Alexia Ashford, eine Nachfahrin von Umbrella-Mitbegründer Edward Ashford, war eben auch so ein super geniales Wunderkind. Die hat aber dann wieder so ihre ganz eigenen Experimente gemacht. Die wollte irgendwie so den Namen der Ashford-Familie wiederherstellen und war sehr begeistert von einer ihrer Vorfahrinnen, Veronica, und hat dann eben eine eigene Variation des T-Virus gemacht, um sich selbst unsterblich zu machen und zu einem Abbild ihrer tollen Vorfahrin. Das ist so ein eigenes Kapitel, das dann eben in Code Veronica durchleuchtet wird. Und in den neueren Spielen, also da zähle ich jetzt unter Anführungsstrichen auch schon den vierten Teil dazu, da haben wir dann eben den Sektenführer Lord Sadler, der eben seine Los Illuminados aufbauen will, verbreiten will und die Welt erobern will. Sehr viel mehr kann man ehrlich gesagt nicht über den sagen.
Ja, stimmt aber.
Ja. Und in Resident Evil Village haben wir dann als große Antagonistin Mother Miranda, die durch ihre Experimente mit dem Megamyceten, um eben ihre Tochter wieder zu erwecken, sehr viele Fehlversuche schon hinter sich hat und die witzigerweise im Grunde so Vampire und Werwölfe und ähnliche Kreaturen erschaffen hat, zufälligerweise mit ihrem Superpilz. Und vier ihrer erfolgreicheren Experimente sind eben ihre vier Lords geworden. Heisenberg, Dimitrescu, Moreau und Beneviento. Das ist eigentlich wirklich, finde ich, ganz schön in Village und Resident Evil 8. Das ist so ein bisschen so ein Horror-Themenpark mit vier so Welten, die so ein bisschen abgetrennt sind. Und da wird eben sehr viel auf so europäische Mythen eingegangen. Da ist Beneviento so die Geistervilla mit so übernatürlichen Puppen und so weiter. Und Dimitrescu ist so ganz typisch seine Vampirfrau und Heisenberg ist so ein bisschen so Dr. Frankenstein, der irgendwie an Leichen rumexperimentiert und da seine Maschinen-Mensch-Hybriden macht. Ja, das finde ich ganz nett irgendwie, aber ist eigentlich auch nur ein geschlossenes Kapitel eben im achten Teil.
Charmant finde ich genau an dem Teil aber auch, dass man da sieht, die Reihe nimmt sich nicht unbedingt selbst zu ernst.
Mhm.
Du hast schon recht, es ist ein Horror-Themenpark, aber finde ich es okay.
Ja, ja, genau. Das ist ja ganz witzig auch in der Resident Evil Geschichte, weil ich glaube, die ersten Teile haben sich selber noch sehr ernst genommen, aber waren halt eben sehr campy und sehr schlecht synchronisiert.
Die, ich wollte gerade sagen, vor allem mit Synchronisierung.
Die sind halt wirklich unfreiwillig lustig und das trägt, glaube ich, auch so zum Legendenstatus bei. Also vor allem der erste ist einfach großartig. Jeder Dialog ist einfach genial in diesem Spiel. Wirklich toll. Und dann nur ganz kurz hat Capcom so ein bisschen hinten raus gesagt, okay, jetzt machen wir es absichtlich so ein bisschen campy.
Mir war nur gerade wieder eingefallen, wie ich den ersten Teil nicht spielen kann, ohne ihn mitzusprechen. Und dann sitzt man da am Controller und sagt alle paar Minuten, Barry.
Ja. I hope it's not Chris's blood.
So, wir haben jetzt die wichtigsten Figuren bei den Guten und bei den Bösen. Aber es gibt ja auch noch die Grauzone dazwischen. Da haben wir beispielsweise Ada Wong.
Mhm, genau, stimmt. Ada Wong ist auch eine Figur, die im zweiten Teil eingeführt wird, die aber dann in der Resident Evil-Reihe tatsächlich immer wieder vorkommt und im Grunde immer wieder in der gleichen Rolle, weil sie ist immer wieder so eine Femme Fatale-Doppelagentin. Es ist immer wieder so eine angedeutete Anziehung zwischen Leon und ihr. Die beiden sind immer in den Teilen verbandelt. Aber sie sind immer auf gegenüberliegenden Seiten. Sie ist so ein bisschen dieses klischeehafte Bond-Girl. Ich persönlich mag diesen Charakter auch nicht sonderlich, weil es eben so ein Klischee für mich ist. Aber ja, man merkt so ein bisschen, die arbeitet meistens eher für zwielichtige Personen, aber ganz tief in sich drin hat sie irgendwie doch ein gutes Herz, so diese Figur.
Also fairerweise, man muss sagen, sie schafft all das, was sie macht, auf wirklich hohen Hacken und einem roten Cocktailkleid.
Ja, das stimmt. Und sie ist schon auch eine unglaublich kompetente Figur, das muss man auch sagen. Ich meine, sie rettet Leon in Resident Evil 2 und 4 wahrscheinlich ungefähr 5-mal das Leben und ist eigentlich immer so als coole Actionheldin eingeführt.
Ja, aber ich kann schon nachvollziehen, was deine Kritik ist. Sie hat davon abgesehen keinen Charakter. Sie ist nur das.
Ja, und wie du schon gesagt hast, ich meine, Resident Evil ist campy, aber diese hochhackigen Schuhe und dieses Cocktailkleid in diesem schlammigen, nassen spanischen Dorf, das ist ein bisschen zu viel für mich.
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also, ich würde das auch tragen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir noch andere Figuren haben, die auch eben so in der Grauzone zwischen Gut und Böse sind, weil ich glaube, das ist tatsächlich nur sie, nur Ada Wong, oder?
Im Großen und Ganzen schon. Die Resident Evil-Reihe ist da sehr schwarz-weiß. Es gibt theoretisch noch die Frau von Ethan Winter, Mia Winters, die auch so ein bisschen für diese geheime Organisation gearbeitet hat, ohne das ihren Mann zu sagen. Und dann gerät sie aber selber in die Fänge der Experimente, an denen sie mitgearbeitet hat. Könnte man da vielleicht noch in den Graubereich rechnen. Wen ich auf jeden Fall noch nennenswert finde, weil ich die für die besten Antagonisten halte, die die Resident Evil-Reihe jemals hervorgebracht hat, ist die Baker-Familie.
Oh ja.
Die haben zwar jetzt in der Resident Evil-Lore keine große Rolle, weil es eben in so einem kleinen, geschlossenen Raum spielt, Resident Evil 7, aber hier haben sie eben wirklich eine Familie von sehr charismatischen und interessanten Figuren gemacht. Eben diese Familie, die durch diesen Pilz korruptiert ist, die von dieser Biowaffe, die diesen Pilz erzeugt, kontrolliert wird, auch weitgehend. Und da haben wir eben unter anderem Jack Baker, das Oberhaupt der Familie, wenn man so will, und auch so ein bisschen der Hauptboss aus Resident Evil 7, der einfach wirklich ein super unterhaltsamer und charismatischer Bösewicht ist. Also ich mag die Figur einfach und ich mochte sie auch während Resident Evil 7, auch wenn sie mich noch so oft mit der Kettensäge zersägen will. Der hat so Potenzial für so einen wirklichen Horrorfilmmörder, so einer, der in die Geschichtsbücher eingeht. Den mochte ich wirklich sehr, sehr gerne. Und man kann, finde ich, die Baker-Familie auch fast so ein bisschen in den Graubereich schieben, weil die ja eben einfach nur kontrolliert werden. Und es gibt ja sogar diese Sequenz im siebten Teil, wo wir dann kurz quasi so in der Welt des Pilzes sind und mit der Baker-Familie reden können. Und die sagen dann so, hey, wir sind eigentlich überhaupt nicht so böse, weißt du, wir sind auch nur normale Leute. Und ja, finde ich sehr schön. Also die mag ich wirklich gerne.
Ja, das stimmt. Wo du das erzählst, fällt mir auf, generell der siebte und der achte Teil, die scheinen mir sehr stark inspiriert vom Horrorfilm. Da fallen mir zu beiden Teilen dann sofort Filme ein, wo ich sage, ah, die schlagen irgendwie denselben Ton an.
Würde ich auch so sagen.
Das sind einfach sehr filmische Spiele in der Hinsicht.
Ja.
Naja, aber das führt jetzt zu weit vom Thema weg. Denn wenn wir schon dabei sind, dass die Baker-Familie von einem Pilz kontrolliert wird, dann würde ich sagen, ist das doch mal unser Aufhänger, dass wir über die Krankheitserreger an sich reden. Und vor allen Dingen das, was aus ihnen erwächst.
Die Monster. Für mich so ein bisschen eigentlich die heimlichen Hauptfiguren in den meisten Resident Evil Spielen.
Absolut.
Ich bin grundsätzlich ein großer Fan von Film- und Videospielmonstern. Also das ist eine große Faszination von mir. Und die Resident Evil-Reihe hat da wirklich auch aufgrund der verschiedenen Settings ein super schönes Repertoire an Gegnern. Das hat mir schon immer gut gefallen.
Man ist auch immer neugierig, was sie sich jetzt wieder Neues ausdenken werden.
Genau.
Also, wo sollen wir anfangen? Bei Viren?
Warum nicht? Ich würde chronologisch mit den Viren einfach anfangen.
Okay.
Über den T-Virus haben wir jetzt schon viel geredet. Also das erste, was Umbrella aus dem Progenitor-Virus heraus entwickelt hat. Ein Virus mit sehr starken mutagenen Eigenschaften. Und Umbrella hat eben angefangen, Biowaffen ganz bewusst mit diesem Virus herzustellen. Die Zombies, die wir in den klassischen Resident Evil-Teilen sehr oft sehen, die sind ja tatsächlich eher ein Unfall. Also damit kann Umbrella nicht besonders viel anfangen, weil die sind als Biowaffen nicht geeignet und die sind jetzt auch nicht besonders in irgendeiner Form erstrebenswert oder gefährlich. Das sind halt wirklich einfach nur Menschen, die versehentlich mit dem T-Virus infiziert werden. Und das passiert dann eben mit denen. Die werden im Grunde zu sehr klischeehaften Filmzombies, wie man das kennt. Lebende Tote, die stöhnend durch die dunklen Gänge ziehen, immer auf der Suche nach Fleisch, so. Aber was ich da schon interessant finde, ist, dass es sich hier eben nicht um lebende Tote handelt, also keine Untoten, sondern tatsächlich eigentlich einfach nur um sehr kranke Menschen. Also es ist nicht so, dass der T-Virus Tote zurückbringt oder irgendwas in der Art, sondern der infiziert einfach Lebende und die werden halt dann so unheilbar. Und auch der äußerliche Verfall dieser Zombies wird auch so erklärt, dass zwar die Haut teilweise abstirbt, weil sie einfach nicht mehr so wichtig ist für den neuen Organismus, aber das Muskelgewebe nimmt zum Beispiel zu und diese Wesen werden sehr stark. Und wenn sie einmal packen, kann man sich nicht mehr so leicht befreien. Die wachsen auch in ihrer Körpergröße, deswegen sind alle Zombies 2 Meter groß, was die auch eindrucksvoll macht. Also ich schätze mal sehr stark, die haben erst das Design gemacht und dann die Lore dazu erfunden. Aber das passt eben alles ganz schön, finde ich.
Ja, stimmt.
Und diese Zombies haben dann eben auch noch, weil eben der T-Virus so wilde Mutationen verursacht, quasi Evolutionsstufen. Je nachdem, welcher Strang des T-Virus eingesetzt wird, können die nämlich entweder zu Crimson Heads werden. Das sind dann einfach sehr schnelle, sehr wilde Zombies, die eben mit langen Krallen nach einem jagen und eine sehr rote Haut haben. Das wird eben auch damit erklärt, dass der Metabolismus und der ganze Herzkreislauf stark beschleunigt wird. Oder eben, wie man es in Resident Evil 2 sieht, mit einem anderen T-Virus-Strang zu Lickern. Auch sehr legendäre Monster aus der Resident Evil-Reihe. So hautlose, humanoide Wesen, die ihr Gehirn quasi offen auf ihrem nicht mehr vorhandenen Schädel tragen und die eben durch ihre super lange Zunge hervorstechen, die sie wie ein Speer benutzen können, um Leute zu durchbohren. Und gerade der Licker, ich weiß noch genau, weil halt Resident Evil 2 mein erstes Resident Evil war und der erste Licker, den man da im Polizeirevier trifft, der hat schon wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die mag ich schon sehr gerne.
Ja, ich erinnere mich vor allem daran, dass sie mich immer spielerisch vor echt die Hürde gestellt haben, weil als ich das zum ersten Mal gespielt hatte, war ich noch nicht so ganz vertraut damit, dass ich auch wirklich mal darauf achten muss, wie laut eigentlich meine Spielfigur bei der Bewegung ist. Und deswegen bin ich eigentlich immer zwangsläufig in den Licker reingelatscht.
Das haben sie gerade im Remake vom 2. wirklich sehr schön umgesetzt, weil die Licker eben keine Augen mehr haben, aber sehr gutes Gehör. Muss man eben auch darauf achten, wie man sich in der Nähe dieser Wesen bewegt. Das ist schon sehr schön. Genau, ansonsten kennen wir vom T-Virus her natürlich noch die Cerberus. Im Grunde einfach nur Zombiehunde. Also wenn man es ganz genau nimmt, unterscheidet man da zwischen Zombiehunden, die zufällig infiziert wurden, und Cerberus, die geklonte Umbrella-Biowaffen sind. Aber die benutzen das gleiche Modell, also es ist der gleiche Gegner. Aber ja, lore-technisch wird da unterschieden. Und dann hat der T-Virus natürlich noch viele Rieseninsekten und Riesenreptilien hervorgebracht, die man auch immer wieder in der Resident Evil-Reihe findet. Eine riesige Schlange im ersten Teil, ein Riesenalligator im zweiten, Riesenspinnen, alles Mögliche, was halt irgendwie groß wachsen kann. An kleinem Zeugs gibt's da. Das ist auch in der Lore erklärt, dass das der Haupteinfluss ist, den der T-Virus auf Insekten und Reptilien hat. Während Säugetiere eben zu so zombieartigen Wesen werden, werden Insekten in der Regel einfach nur sehr groß und aggressiver. Das ist eigentlich alles, was der macht. Das reicht ja meistens auch, um den guten Gegner hervorzurufen. Und dann gibt's interessanterweise noch T-Virus-Hybriden, weil Umbrella eben festgestellt hat, okay, das ist nicht nur ein gutes Mittel zu mutieren, sondern der kann auch DNA sehr gut verbinden. Also der T-Virus ist auch ein magischer DNA-Kleister. Und so hat dann Umbrella angefangen, eben so Hybridwesen herzustellen, dass so menschliche Embryos mit Reptilien-DNA verbunden werden. Und das bringt eben die Hunter hervor, so kleine humanoide, ja eben schuppige, reptilienartige Wesen. Oder auch die Chimera, Monster, die sehr stark von dem Film Die Fliege inspiriert sind offensichtlich. Mhm. Eben so Fliegenwesen, die man dann im letzten Abschnitt von Resident Evil 1 noch trifft. Ja, und das ist im Grunde, was der T-Virus so macht.
Und dicht auf den Fuß vom T-Virus folgt das G-Virus mit den vielen Augen.
Genau. Das ist eben so eine Variante vom T-Virus, der interessanterweise in einem Experiment entstanden ist von Umbrella. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil das Remake vom ersten Teil hat nochmal die Geschichte der Trevor-Familie zum ersten Teil hinzugesponnen. Das war der Architekt der Villa aus dem ersten Teil. Und dessen Tochter wurde, nachdem er und seine Frau getötet wurden, zu einem der ersten Versuchskaninchen-Menschlichen von Umbrella. Und Lisa Trevor ist auch aus dem Resident Evil 1 Remake so ein ganz ikonisches Monster. An der wurde eben vom Progenitor-Virus über verschiedene T-Virus alles getestet. Und die wurde basically unsterblich und hat sich dann auch gegen Umbrella gewandt und das Personal umgebracht und trägt jetzt die Gesichtshaut von denen als Masken und so weiter und so fort. Eine ziemlich creepy Figur. Und aus der wurde dann eben der G-Virus extrahiert. Das ist das, was sie unsterblich gemacht hat. Und das ist eben auch das, mit dem sich William Birkin dann im zweiten Teil selber infiziert, nachdem Umbrella ihn eigentlich ausschalten will oder zumindest seine Forschung von ihm wegnehmen will. Und dann wird er eben zu diesem riesigen Fleischberg mit den vielen Augen, der auch ziemlich unbesiegbar scheint, weil immer, wenn man glaubt, er ist tot, mutiert er einfach noch weiter und noch weiter. Und hier betreten wir auch genau diesen Bereich, wo man sich denkt, ja, ist ja alles schön und gut, aber wenn man mal drüber nachdenkt, wo die ganze Masse eigentlich herkommen soll, wird es schwierig, aber gut.
Ja, das muss man so akzeptieren.
Eben, das ist einfach so. Und damit ist eigentlich so das klassische Virus-Kapitel schon einigermaßen geschlossen. Es gibt dann in Code Veronica zum Beispiel noch den T-Veronica-Virus, in den Alexia Ashford noch so Ameisen-DNA mit eingebaut hat, was nochmal irgendwie zu eigenen Mutationen so ein bisschen führt. Und den C-Virus gibt es dann später, der irgendwie über Luft übertragbar ist und die Zombies sind ein bisschen intelligenter und schneller als so klassische T-Virus-Zombies. Aber das sind meistens wirklich nur so ganz kleine Abwandlungen. Das waren so die Viren in der Resident Evil Welt, die wichtigsten, ihre Mutationen. Ganz wichtig, habe ich fast vergessen, muss man natürlich unbedingt erwähnen, sind die Tyrants. Das ist nämlich so ein bisschen das Haupt-Biowaffenprojekt, an dem Umbrella mit dem T-Virus eigentlich forscht. Das sind im Grunde einfach sehr große humanoide Monster mit sehr bleicher Haut. Und Mr. X aus Resident Evil 2 kennt man vielleicht, der ist eben so ein Tyrant. Und das ist auch so ziemlich die erfolgreichste Biowaffe von Umbrella, weil die können wirklich auch sehr gut kontrolliert werden. Die sind aber nicht zu intelligent, dass die irgendwie drauf kommen würden zu rebellieren oder sowas. Das sind einfach so sehr effektive Tötungsmaschinen. Und Mr. X ist natürlich ein Gegner mit sehr hohem Wiedererkennungswert und wurde ja beim Release von Resident Evil 2 Remake sogar zu einem richtigen Meme im Grunde. Ich glaube, damit hat Capcom auch nicht gerechnet, wie der durch die Decke geht.
Mr. X bringt mich jetzt aber gerade auf ein Thema in den neueren Spielen, also auch inklusive jetzt der Remakes. Es gibt inzwischen in so ziemlich jedem Titel eine Art von Stalker, oder nicht?
Zumindest ist das ein Konzept. Also ich denke mal, dadurch, dass Mr. X als eben so unsterblicher Stalker, der immer durchs Polizeirevier geht und Leon verfolgt, so erfolgreich war und so populär war, ist das, glaube ich, ein Konzept, das dann gerne wiederverwendet wurde. In manchen Abschnitten zumindest waren ja auch schon einzelne Mitglieder der Baker-Familie so ein bisschen Stalker, kann man so sagen.
Ja.
Und dann in Village haben sie zwei Passagen im Grunde gebaut, wo man mit so Stalkern zu tun hat. Einmal das Schloss Dimitrescu, wo man immer von dieser 2 Meter, 3 Meter großen Vampirfrau verfolgt wird, die auch sehr stark, finde ich, an Mr. X erinnert, auch optisch nur eben als weibliche Version. Und später dann nochmal im Benevento-Haus, wenn man von diesem Baby verfolgt wird. Diesem riesigen mutierten Embryo. Sehr coole Passage, finde ich.
Ja, da kann man sich aber inzwischen echt drauf einstellen. Wenn Resident Evil kommt, dann ist da wahrscheinlich auch irgendwo so eine Stalker-Passage drin. Aber ich mag's.
Ist zumindest ein beliebtes Konzept. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Mr. X im zweiten Teil nervig fand. Der kam mir zu oft und zu viel. Immer wenn ich gerade irgendwo Rätsel lösen wollte, höre ich schon wieder seine Fußspuren. Die ersten paar Stunden war das noch so, aufregend, jetzt kommt er gleich wieder. Aber hinten raus war es nur noch so, jetzt kommt schon wieder Mr. X. Jetzt muss ich wieder einmal im Kreis um das Revier laufen, damit ich beim Rätsel weitermachen kann.
Ja, okay.
War mir ein bisschen zu viel. Da fand ich die Dosierung in Village besser für mich zumindest.
Ja, das stimmt. Der zweite Teil krankt einfach daran, dass Mr. X irgendwann kein Monster mehr ist, sondern eher so ein Umgebungseffekt.
Ja, genau.
Naja, zurück zu unseren Krankheitserregern. Also historisch gesehen wären jetzt, glaube ich, die Parasiten als nächstes dran. Las Plagas.
Genau, die Las Plagas. Die Parasiten, die von den Los Illuminados eingesetzt werden, sind im Grunde... Ja, man kann fast sagen, dass die so ein bisschen den Alien-Verlauf nehmen in ihrer Entwicklung bis zum Facehugger, aber nicht darüber hinaus. Im Grunde werden da Personen mit einem Ei infiziert und das Ei schlüpft dann und schön langsam übernimmt dieser Parasit, der eben so ein bisschen spinnenhaft dann aussieht, das Nervensystem seines Wirts und kontrolliert den dann auch. Und man wird, wie schon gesagt, zum Teil so eines Hive-Minds, natürlich kontrolliert vom Anführer Osman Sadler, vom Sektenanführer und ist relativ willenlos dann. Die Lore von diesen Plagger wurde auch im Remake vom vierten Teil noch ein bisschen ergänzt. Da wurden dann verschiedene Varianten eingeführt, neuere Plagger. Also es gab schon früher Kontrollplagger quasi und die normalen Plagger wie so Ameisenköniginnen und so Arbeiterameisen. Das wurde im Remake ein bisschen verändert. Da haben im Grunde alle normale Plagger und nur Ashley, also die Präsidententochter, die entführt wurde, und Leon, soweit wir wissen, haben dann die neue Version, weil die behalten dann so der Plan zumindest, ihre vollen mentalen Fähigkeiten, obwohl sie gesteuert werden können, während die normalen Plagerinfizierten ja schon sehr zombieartige Kreaturen sind. Die können noch reden, die gehen noch so ihren alltäglichen Aufgaben nach. Man sieht die irgendwie noch, wie die Hühner füttern und Heu schaufeln. Aber alles in sehr automatisierten und ja fast schon gebrechlich wirkenden Animationen irgendwie. Und die haben noch so ein bisschen restmenschliche Intelligenz, benutzen eben auch Waffen. Gerade dann im letzten Drittel von Resident Evil dreht das ziemlich durch, wenn die plötzlich mit Gatlings und Armbrüsten und alles auf einem losgehen. Da wird es dann ziemlich verrückt. Aber ja, genau. Die rufen auch noch so einzelne Brocken menschliche Sprache. Aber man kann die, finde ich, schon als Zombies bezeichnen. Und mit diesem Plager wurden dann eben auch sehr viele Experimente gemacht. Also die Plager können dann im Endstadium auch den menschlichen Körper verlassen. Und da gibt es dann so Mensch-Plager-Hybriden, die extra gezüchtet wurden, die dann so humanoide Insektenwesen sind, ganz ähnlich wie die Chimera, die man schon vom T-Virus kennt. Da gibt es einfach riesige humanoide Monster, die El-Gigante, einfach so Riesen-Oger, so in der Richtung. Mhm. Und auch mutierte Hunde oder Wölfe und einen Riesenmolch irgendwo in einem See. Also da gibt es dann auch wieder sehr viele verschiedene Organismen, die eben von so einem Plager infiziert sind und kontrolliert werden.
Dann hätten wir als letztes noch den Pilz. Der, ja, hast du ja eben auch schon viel gesagt, im Grunde auch wieder so eine Hive-Mind entstehen lässt. Mhm. Aber welche Art von Mutationen gehen denn damit einher?
Ja, das ist eben ziemlich witzig. Das habe ich ja vorher auch schon mal angesprochen, weil hier wollte Capcom in Richtung europäische Mythologie gehen, europäische Monster mal so ein bisschen hervorholen. Und hier wurde halt einfach wirklich in diesem Dorf, in Village, so ein Werwolf-Vampir-Szenario erschaffen. Und das ist halt jetzt das, was dieser Mold macht, was dieser Megamyzet macht. Oder zumindest die Experimente von Miranda. Der verwandelt Menschen in behaarte, wütende, wilde, werwolfartige Wesen. Und die verbleibenden menschlichen Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen müssen sich nachts in ihren Häusern verbarrikadieren, wenn die Werwölfe kommen. Und währenddessen lebt eben Demitrescu mit ihren drei Vampirtöchtern in dem Schloss, das über dem Dorf thront. Also das ist schon alles sehr klischeehaft, aber eben alles auch sehr lustig. Und hier habe ich das Gefühl, hier war es einfach komplett wurscht. Es ist eigentlich egal, was dieser Megamyzet jetzt eigentlich genau macht. Wir bauen einfach coole Monster und dann sagen wir, ja, hat halt Miranda mit dem Megamyzet gemacht, whatever.
Ja, das stimmt. Während sie noch zu Viruszeiten, Progenitor T und G-Virus, sich Gedanken drüber gemacht haben, was dann auch so die verschiedenen Ableger sind. Das ist spätestens mit dem Pilz nicht mehr so.
Ja.
Aber ich meine, gleichzeitig haben sie natürlich mit dieser Idee von Krankheitserreger, die Dinge mutieren lassen, auch natürlich eine Blaupause geschafft, mit denen man eben die ganzen ikonischen Monster wie Vampire und Werwölfe nachbauen kann. Na, natürlich gibt's die in unserer Folklore. Das war eigentlich schon immer dann eine Pilzinfektion.
Ja, ja, genau. Es gibt dann eben interessanterweise auch noch ein paar Monster, die so ein bisschen die verschiedenen Stränge vereinen. Das wurde auch teilweise erst nachträglich hinzugefügt, aber jetzt aktuell nach den ganzen Remakes ist eben so der offizielle Stand, dass Nemesis, so der große Antagonist aus Resident Evil 3 Nemesis.
Du meinst den Stalker?
Genau, den Stalker-Gegner, dass der eben von der Basis her ein Tyrant ist, also diese beste Superwaffe, die Umbrella mit dem T-Virus jemals hergestellt hat, der aber mit einem NE-Alpha-Parasiten kontrolliert wird, der wiederum auf Basis eines Plugger hergestellt wurde. Und so verbindet man das dann ein bisschen.
Ah, war das auch schon im Original Resident Evil 3 so oder haben sie das erst im Remake eingeführt?
Im Original Resident Evil 4 gab es überhaupt keine Verbindung zu dem vorherigen. Aber das Resident Evil 3 Remake hat dann an Chills Pinnwand von Beweisen, hat man schon so ein Bild von dem Wesen gesehen, das sehr an den Plugger erinnert. Da gab es schon erste Theorien, dass Capcom jetzt hier eine Verbindung herstellen will. Und das Remake von Resident Evil 4 hat dann tatsächlich bestätigt, dass ein wichtiger Charakter auch aus dem Spiel eine Zeit lang für Umbrella gearbeitet hat und genau eben am Nemesis-Projekt. Und da wird zumindest nahegelegt, dass der Wissen oder vielleicht sogar Proben von den Pluggern mit sich genommen hat, weil er eben aus dem Dorf stammt.
Okay, ja gut. Lass uns doch mal zu den Schlüsselthemen kommen, die deiner und meiner Meinung nach so die Resident Evil-Teile verfolgen. Wir haben viel über Biowaffen geredet, viel über Schattenorganisationen. Was sind denn, wenn du es in wenigen Worten sagen müsstest, so die Fokusthemen, die diese Spielereihe oder diese Welt legt?
Also es geht tatsächlich sehr oft um Verschwörungen im weiteren Sinne. Eben, wie du schon sagst, Schattenorganisationen spielen eine große Rolle. Eben dieser große Pharmakonzern, der nach außen hin irgendwie auf Whitewashing macht, der im Grunde sagt, hier, guck mal, wir haben diese tollen Produkte und wir verbessern das Leben und das Leben ist unser Geschäft und wir sind toll und die sind auch ganz eng mit Regierung und so weiter verbandelt. In Wirklichkeit aber natürlich im Hintergrund diese unmenschlichen Experimente, diese Menschenexperimente an Obdachlosen und so weiter. Und auch diese Verbandelung dann eben in Regierung zum Polizeichef und so weiter, die halt im Hintergrund in Wirklichkeit die Fäden ziehen. So dieses Misstrauen an großen Organisationen, Misstrauen gegenüber Regierung, das ist immer ein sehr großes Thema in Resident Evil, zumindest in den klassischen Teilen definitiv. Im Grunde kann man auch sagen, dass dann Resident Evil 4 vor allem auch so das Thema Religion noch mit aufgreift, weil wir haben es ja hier mit einer religiösen, mit einer christlichen Sekte zu tun. Und im Grunde sind ja alle religiöse Fanatiker in diesem Spiel, wenn auch durch Parasiten natürlich beeinflusst. Aber man sieht die auch immer wieder, wie die beten und man ist sehr viel in Kirchen unterwegs und so weiter und so fort. Also es geht immer um diese großen Organisationen, die im Hintergrund halt so ihre Fäden ziehen.
Ja, das stimmt. Über die Kulte hatte ich in dem Kontext noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, auch da. Und auch da wieder diese Idee, eine Spitze vom Eisberg. Man sieht das eine und darunter kommt noch viel mehr. Auch geografisch wieder, ne, mit den Höhlen unterirdisch.
Genau, ja. Und lustig finde ich es, dass im Grunde, glaube ich, eher versehentlich fast so ein Lovecraftianischer Horror noch so mit reingekommen ist, weil eben nach und nach immer wieder diese uralten Wesen oder Erreger oder was auch immer eingeführt wurden, die wer weiß, wie lange schon existieren und wer weiß, wie lange schon irgendwie mit der Menschheit interagieren. Gerade dieser Megamyzet, der irgendwie die Erinnerungen und das Wissen von Tausenden, Millionen Verstorbenen in sich vereint hat und so weiter. Das geht sehr stark in so Richtung uralte, fast schon übernatürliche Wesen, die irgendwie die Menschheit schon immer im Geheimen begleitet haben.
Ja, jetzt wo du es sagst, ich würde mich nicht wundern, wenn Resident Evil irgendwann den Ancient Astronauts Weg geht und wir erfahren, dass all diese Infektionen einst aus dem All kamen.
Ja, wer weiß.
Lass uns doch mal über das Drumherum sprechen. Eben die Filme, ich weiß, es gibt auch Comics, es gibt Serien, Filme und Serien sowohl immer Realfilm als auch animiert. Was ist davon denn überhaupt offizieller Kanon?
Also so allgemein zusammenfassend kann man sagen, dass so ziemlich alle CGI-Filme, also computeranimierten Filme und Serien, sowie die Mangas offiziell zum Capcom-Kanon gehören. Das sind in der Regel auch immer von Capcom produzierte Sachen und die haben dann wirklich auch ihren Platz in der Lore. Und witzigerweise gehört zu den offiziellen Kanon-Werken auch ein japanisches Theaterstück, das hoffentlich nicht wichtig ist, weil darüber weiß ich auch nicht sehr viel. Aber ja.
Ja, okay.
Und dann gibt's eben noch verschiedene Bücher, die so ein bisschen die Geschichten der Resident Evil-Reihe nacherzählen. Es gibt natürlich die bekannten Realverfilmungen und so weiter. Jetzt auch eben Netflix-Serien und auch die neue Filmreihe. Also alles, was irgendwie mit echten Schauspielern gemacht wird, das sind alles eigene Universen. Das hat nichts mit dem offiziellen Kanon zu tun.
Okay. Hast du da Empfehlungen, gerade wenn jetzt jemand sein Wissen über die Welt vervollständigen wollen würde? Also anders gesagt, findest du diese animierten Filme und Serien empfehlenswert?
Also ehrlich gesagt, leider nicht. Also ich kann da auch gar keine Empfehlung aussprechen, weil ich finde ehrlich gesagt absolut alles, sowohl im Kanon als auch außerhalb, im besten Fall mittelmäßig bis eher schlecht. Und die ganzen geschlossenen Kapitel, diese ganzen CGI-Filme, das sind halt wirklich immer so geschlossene Geschichten, wo es dann immer darum geht, oh hier ist wieder irgendein Bösewicht, der lässt wieder irgendein Virus ausbrechen und dann kommen Chris Redfield und Leon S. Kennedy oder wie auch immer und legen dem das Handwerk und dann ist das auch wieder vorbei. Das hat nicht wirklich Auswirkungen auf irgendwas. Das sind, glaube ich, auch ganz bewusst so kleine geschlossene Geschichten, damit die nicht großartig irgendwie miteinander oder mit dem Videospielkanon so in Konflikt kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist es in der Regel nicht wert, dass man sich damit großartig auseinandersetzt.
Ist natürlich eine Schwierigkeit, die solche Welten auch immer haben, wenn jetzt die Filme wirklich die Geschichte weitererzählen würden. Dann hast du das Problem, du hast die Leute, die Spiele spielen, weil sie gerne Spiele spielen. Du hast die Leute, die Filme gucken, weil sie gerne Filme gucken. Aber du hast wenige Leute, die beides gerne tun. Das heißt, den jeweiligen Gruppen fehlt dann immer Information aus dem anderen Medium. Von daher kann ich schon verstehen, dass sie jetzt nicht wirklich die Welt über diese animierten Produktionen erweitern. Aber es ist natürlich schon schade. Also es wäre zumindest, finde ich, eine Gelegenheit, um den Charakteren dann etwas mehr Tiefe zu geben.
Das wird teilweise so ein bisschen gemacht, aber im Endeffekt ist es auch in 90% der Fällen, dass irgendjemand wieder seinen Alkoholismus überwindet.
Ja, okay. Welche Rolle spielt denn diese gesamte Resident Evil-Reihe, also mit den Filmen, mit den Spielen, mit allem, was es da inzwischen eben gibt, deiner Meinung nach für das Horrorgenre?
Also ich denke, man kann sagen, dass Resident Evil schon einen gewaltigen Einfluss auf das Horrorgenre, also zumindest im Videospielbereich, hat und hatte. Wenn man sich mal eben schon allein Resident Evil 1 anguckt, dann hat das im Grunde wirklich so den Survival-Horror, wie wir ihn bis heute kennen, geprägt. Gibt natürlich viele Spiele, die einzelne Aspekte aus Resident Evil schon vorher hatten, aber so in dieser Form hat das tatsächlich Resident Evil das erste Mal aufgezeigt und das hat halt auch eingeschlagen wie eine Bombe. Und bis heute erscheinen ja zumindest von kleineren Studios noch sehr klassische Horrorspiele. Aber es hat auch sehr viele andere nennenswerte Franchise wie Silent Hill und sowas im Grunde erst ins Leben gerufen. Der erste Teil ist definitiv schon einer mit sehr viel Impact auf die Videospielwelt. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Und Ähnliches würde ich auch über den vierten Teil sagen, der ja dann eben weg vom Survival-Horror gegangen ist, mehr hin zum Action. Aber auch da haben wir eben sehr viele Elemente, die im Grunde bis heute Videospiele massiv beeinflussen. Also diese ganze Steuerung, diese Schulterperspektive, dieses Zielen und so weiter, wie auch die Gegner reagieren auf die Schüsse, das ist was, das haben wir halt von Dead Space im Grunde bis hin zu The Last of Us findet man immer wieder ähnliche Mechaniken und ähnliche Struktur im Aufbau der Maps, im Aufbau der Welt, die Mechaniken und so weiter. Also das war schon auch ein sehr genreprägendes Spiel definitiv.
Was macht denn für dich persönlich den Reiz an diesem Story-Universum aus? Was findest du beispielsweise besonders faszinierend oder vielleicht auch skurril?
Also in erster Linie war es, glaube ich, einfach nur Nostalgie, die mich da so reingebracht hat. Und die Frage, nachdem ich halt wirklich so gut wie alles von Resident Evil mal gespielt hatte, gibt's da eigentlich wirklich eine übergreifende Story? Gibt's da wirklich Lore? Weil wenn man die Spiele so vor sich hinspielt, kriegt man davon eigentlich nur relativ wenig mit. Und dann war ich irgendwie echt erstaunt, wie tief das teilweise geht und wie dann ein Bezug versucht wird herzustellen zwischen den Teilen. Das fand ich alles sehr spannend und das hat eben sehr stark in die Nostalgie gespielt, weil wie gesagt, Resident Evil 2 für mich ein total wichtiges Kindheitsspiel. Resident Evil 4 bis heute eins meiner Lieblingsspiele. Da hatte ich einfach Bezug dazu. Und dann habe ich mich da so ein bisschen reingegraben und ja, so zwischen wirklich sehr coolen Monster-Designs und diesem ganzen Campy-Quatsch habe ich da einfach super viele Details gefunden, die ich einfach großartig fand und bis heute großartig finde. Und genau deswegen habe ich mich da sehr tief reingegraben in das Ganze.
Das ist jetzt aber gerade eine Frage, die ich mir ohnehin schon gestellt habe, weil als wir zusammen über Fallout gesprochen haben, da war ja sehr schnell offensichtlich, okay, das sind Spiele, wo man überall Schnipsel und Hinweise findet, irgendwelche Dokumente. Und das kann man dann interpretieren oder man kann es auch sein lassen natürlich. Wie beispielsweise, dass man von über 100 Bunkern erfährt, wirklich betreten, kann man aber nur einen Bruchteil davon. Funktioniert dieses Lore-Building bei Resident Evil ähnlich? Gibt es da auch so viele Schnipsel und Dokumente und Hinweise und ich habe sie einfach nur immer wieder übersehen? Oder wird das mehr geradeaus erzählt?
So Worldbuilding gibt es eher weniger. Die vielen Dokumente, die man ja auch in den Resident Evil Spielen findet, die sind meistens eher für die Stimmung und für den aktuellen Fall quasi, an dem man da arbeitet. Gerade die älteren Teile haben ja auch immer so ein bisschen so einen Mystery-Aspekt, wo man immer so ein bisschen aufklärt, was hier jetzt eigentlich passiert ist. Und das sind schon immer sehr geschlossene Dinger. Die CGI-Filme, die gehen dann ein bisschen mehr so ins Worldbuilding. Auch der sechste Teil hat das versucht, aber wie gesagt, eher nicht so erfolgreich. Und da ist die Resident Evil-Reihe nicht sehr bemüht drin, habe ich das Gefühl, irgendwie so eine Welt zu erschaffen. Sondern es sind wirklich immer wieder so einzelne Abenteuerspielplätze, die relativ geschlossen sein sollen auch, denke ich.
Wir haben jetzt schon ausführlich darüber gesprochen, wie sich die Reihe so in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. Also sowohl erzählerisch als auch spielerisch. Es ist aber auch so, dass sich die Reihe ja immer noch kontinuierlich weiterentwickelt. Also in guter Tradition, es soll einen neuen Teil geben. Ältere Teile werden weiterhin neu aufgelegt. Das ist ja eine Strategie, womit Capcom seit einigen Jahren echt erfolgreich fährt. Da wäre jetzt mal meine Frage an dich, eben weil du die Reihe so lange schon beobachtest. Wo glaubst du denn, dass die Reise von Resident Evil vielleicht auch medienübergreifend hingeht? Und noch eine wichtige Ansatzfrage daran, was würdest du dir denn wünschen?
Ich finde so Prognosen aktuell sehr, sehr schwierig, weil nach dem vierten Teil von Resident Evil ist ja Shinji Mikami von Capcom schon weggegangen, der Serienschöpfer so ein bisschen. Da hat man schon gemerkt, dass das jetzt so ein bisschen auch in eine andere Richtung driftet. Und jetzt, nach dem achten Teil, gab es auch intern Umstrukturierungen. So viel man weiß oder vermutet oder hört, war ja auch ursprünglich mal diese Ethan Winter Saga als Trilogie geplant. Und die wurde jetzt aber mit einem DLC für den achten Teil einfach beendet. Da wollte man offensichtlich nicht mehr weitermachen. Das heißt, hier ist jetzt gerade wieder ein Resident Evil Kapitel zu Ende gegangen. Und ich denke, dass jetzt mit dem neunten Teil ein neues Kapitel eröffnet wird. Und da fällt es super schwer zu sagen, wohin das jetzt gehen wird und was die machen werden. Es gibt einige Gerüchte, einige Leaks, die draußen rumspuken, die so ein bisschen in Richtung vielleicht Open World gehen, so in die Art oder zumindest eine offenere Welt. Was ja durchaus auch Sinn machen würde, weil man merkt ja auch in Village schon, dass man so sein Hub hat, sein Dorfplatz. Und von da aus kann man dann in verschiedene Richtungen gehen und so ein bisschen auch erkunden und Backtracking. Also dass die Richtung ein bisschen weiter erforscht und ausgebaut wird, könnte man sich vorstellen. Aber wie gesagt, das ist alles nur Spekulation und super schwierig. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, was Capcom weiterhin macht. Ich meine, die Remakes, kann man sagen, sind wahrscheinlich eine relativ zuverlässige Einnahmequelle. Die sind sehr erfolgreich und da gibt es noch viel Potenzial mit Code Veronica und so weiter. Die nehme ich immer gerne. Und was den Hauptteil angeht, bin ich echt ein Fan davon, dass Capcom da immer wieder so ein bisschen neue Sachen versucht und sich auch traut, die Resident Evil-Reihe mal neu zu erfinden. Da lasse ich mich einfach drauf ein, was da kommt. Da bin ich einfach gespannt, was uns der neunte Teil bringt. Da habe ich nicht großartig Erwartungen und auch ehrlich gesagt gar nicht so die Wünsche. Einfach mal gucken. Ich hoffe, dass die wirklich wieder so eine neue, coole Formel finden. Und da bin ich gespannt drauf. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, dass es zurück zur Third Person geht, weil 7 und 8 waren ja erst der First Person und ich bin einfach persönlich kein großer Fan von First Person. Bei mir ist es so, dass mir da die Immersion schwerer fällt als bei Third Person, was bei vielen Leuten genau andersrum ist, aber ja.
Das sind, wenn ich das mal sagen darf, beides Einschätzungen, die ich voll und ganz teile. Also sowohl, dass ich einfach offen und neugierig bin, was jetzt das neue Rezept vom neunten Teil werden wird, als auch, dass ich mir wünschen würde, dass er kein First-Person-Titel mehr ist, weil mir wird einfach schlecht.
Oh ja, das ist natürlich ganz schlecht.
Ja. Ja, das ist dann immer Trainingssache. Ich muss dann mehrere Tage lang immer so kurze Spielsessions machen und dann bin ich auch wieder drin. Aber das will ich halt nicht.
Ich habe mir vor kurzem jetzt eine neue VR-Brille gekauft, obwohl ich weiß, dass mir schlecht wird dabei. Und ich mache es jetzt auch gerade so, dass ich immer wieder so ein bisschen trainiere. Es hilft tatsächlich, aber ja. Ist schon anstrengend.
Es ist Arbeit. Und ja. Arbeiten beim Spielen, naja, ich weiß ja nicht.
Ja, ist doof.
Wenn jetzt heute jemand, der noch nichts vor mit der Reihe am Hut hatte, in Resident Evil einsteigen möchte, wie würdest du diesen Einstieg empfehlen?
Also ich glaube, der einfachste Einstieg, den ich empfehlen würde, wenn man wirklich so gar nichts mit Survival-Horror und sowas am Hut hatte bisher, wäre einfach so alles, was Capcom ab dem siebten Teil veröffentlicht hat. Also 7, 8, Remake 2, Remake 3, Remake 4, da kann man nichts verkehrt machen. Das sind sehr zugängliche Spiele, das sind sehr coole Spiele, alle miteinander. Die kann man definitiv einfach jetzt aus einer modernen Perspektive noch super spielen und ist ein cooles Erlebnis und haben auch sehr viel Abwechslung drin. Also ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn man aber will und wenn man sich so ein bisschen mit den Ecken und Kanten des klassischen Survival-Horrors anfreunden kann, dann würde ich auf jeden Fall dringend empfehlen, dass man mindestens das Remake vom ersten spielt. Und wenn man damit gut klarkommt und einem das gefällt, dann kann ich auch wirklich heute noch Original 2, Original 3 und Code Veronica genauso wie auch den vierten Teil sehr empfehlen. Also das sind immer noch wirklich coole Spiele. Gerade eben so die klassischen Survival-Horror-Spiele sind sehr stark so Rätselboxen einfach. aber sehr cool, sehr unterhaltsam, aber nicht mehr so zugänglich, ne? Da muss man sich drauf einlassen, gerade am Anfang. Und ansonsten so Spiele wie Zero und die Revelation Spin-offs und 5 kann man schon auch mitnehmen, wenn man will, aber muss jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt sein. Und von 6 einfach am besten die Finger lassen.
Das habe ich auch schmerzlich erfahren müssen. Erzähl uns doch bei der Gelegenheit von deinem YouTube-Kanal für all die Leute, die jetzt tiefer in Resident Evil einsteigen möchten oder auch einfach mehr von dir hören wollen.
Ja, sehr gerne. Also ihr könnt gerne auf meinem YouTube-Kanal Landsquid Bird Rider vorbeischauen. Also der Landtintenfisch-Vogelreiter im Englischen. Da behandle ich sehr viel Videospiel-Lore, wobei Fallout und Resident Evil schon immer noch so meine Kernthemen sind. Aber wenn mich gerade irgendein Universum, irgendein Spiel interessiert, dann mache ich auch gerne dazu einfach so eine Mini-Videoreihe. Gehe dann wieder weiter zum nächsten oder zurück zu den Altbekannten. Und gerade wenn euch das Resident Evil-Universum interessiert, ich glaube, ich bin mittlerweile so ziemlich durch mit Resident Evil auf meinem Kanal. Ich glaube, da gibt's kaum noch Fragen, die offen bleiben. Gerade mache ich jetzt noch so eine Reihe über Fun Facts, so ein bisschen außerhalb der Lore, also nicht nur, aber auch über die Entwicklung der Spiele und so weiter. Da gehe ich jetzt gerade noch die einzelnen Teile und Figuren durch. Grundsätzlich aber auch so Survival-Horror, Silent Hill und sowas ist auch bei mir zu finden. Also schaut da gerne vorbei, würde mich sehr freuen.
Sebastian, vielen lieben Dank für deine Expertise.
Ja, gerne, hat mich sehr gefreut. Sehr schön, dass ich da sein durfte.
Ich dachte ja ursprünglich, ich wäre eigentlich ganz gut drin in der Lore von Resident Evil, aber da hast du mich eines Besseren belehrt.
Aber wie gesagt, die ist auch teilweise in irgendwelchen skurrilen Lightgun-Shooter-Spin-offs versteckt oder so.
Ja, es war mir auf jeden Fall eine helle Freude.
Ja, mir auch.
Auch euch Zombies da draußen danke ich fürs Zuhören. Bleibt hungrig und ansteckend. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!